Potsdamer Garnisonkirche. Das ist ein Begriff. Ein Begriff, der die vielen Millionen deutscher Volksgenossen über die Ätherwellen dieses Wort Potsdamer Garnisonkirche hören, zu innerer Haltung zwingt. Deutsche Hörer, an allen Sendern des Reiches, stehe jetzt mit euch zusammen in einem hohen Fenster am Südportal der Garnisonkirche. Da unten ist die Ehrenkompanie des Deutschen Reichsheeres angetreten mit 10 alten, ruhmreichen Fahnen, die bis vor wenigen Stunden in dem andächtigen Schweigen der Garnisonkirche Wache hielten über dem Königsgrab. Verbunden mit den Soldaten der Wehrmacht stehen da unten die Soldaten der nationalen Bewegung Deutschlands, die braune Ehrenkompanie der SA, die graue Truppe des Stahlhelms, die soldatische gegliederte Kampfschar junger Deutschnationalen, die Schutzpolizei Potsdams, die Schutzpolizeiabteilung zur besonderen Verwendung des Reichsministers Inneren. Es ist dieselbe gestraffte Haltung aller Männer dieser Ehrenfront, an der jetzt vorbeigehen. Sie hören das Heil rufen, die Abgeordneten, die aus den Kirchen in die Garnisonkirche in geschlossenem Zuge gehen. Sie hören, deutsche Hörer, das Heil rufen, das die breite Straße langtönt. Sie sehen mit mir die Soldaten, die SA-Männer, die Stahlhelme, sich aufrichten. Sie wollen, dass ihre Führer, der Kanzler, der Minister des Reiches und dann den sie erwachten mit glühendem Herzen, der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, der erste Soldat des Krieges, ihnen ins Auge schaut. Abgeordneten gehen in die Kirche, im Hauptportal vorbei in ein Nebenportal. Und nun, wir hören, die Musik setzt ein. Achtung! Präsentiert das Gewehr. Der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, Elbrich die Sonne durch fahnenflatternden Wind. Wundervoller alter Präsentiermarsch der preußisch-deutschen Armee. Der Generalfeldmarschall steigt aus dem Wagen. Er nimmt die Meldungen entgegen. Offiziere der Führer des Reichsheeres am rechten Flügel der Ehrenkompanie. Ungeheure Erregung in den Massen. Jubelt werden Bücher gerufen. Hören Sie! Das Heil! Das Heil! Eine Begeisterung! Schöner, schöner Tag von Potsdam! Hier an der Stelle der historischen Stelle des Preußentums, hier um Friedrich Wilhelm der Erste mit seinem Krückstock, die Parade abgenommen hat. Da, jetzt sehen Sie, da kommt der Reichskanzler, der junge Reichskanzler Adolf Hitler, neben ihm der Vizekanzler Papen. Wahrhäuptig, ernst ist sein Gesicht. Er hebt die Hand zum Gruß. Man sieht ihm an, dieses tiefe Erlebnis, das er in diesem Augenblick hat. Heil! Heil! Adolf Hitler! Beispiellos ist diese Begeisterung. Hinter ihm die Männer seines engeren Stabes. Hinter ihm die Reichsregierung. Was werden die Tausende, die die jetzt zusammengeballt stehen in ihrem Leben nicht vergessen. Es steht der Reichskanzler mit seinen Männern der Reichsregierung, die Garnisonkirche, um doch in der Sakristei den Reichspräsidenten zu erwarten. Wir sehen noch einmal hinunter die lange, breite Straße bis zum Lustgarten, wo die Truppen aufmarschiert sind, die am Ende der großen Feier an dem Reichspräsidenten vorbei marschieren sollen. Unsere Augen gehen entlang an der grauen Front der Reichswehr zur rechten und zur linken der braunen Front der SA-Männer. Und dann uns gegenüber die alte Kaserne des 1. Garderegiments zu Fuß AB, stolz die schwarz-weiß-rote Kriegsflagge mit dem eisernen Kreuz. Wenn wir dann weitergehen zur rechten, da stehen wir vor dem Militärwaisenhaus, Schöpfung Friedrichs Wilhelms des I. Und zwischen dem Militärwaisenhaus und der Garnisonkirche, da steht das Denkmal des 1. Garnisonregiments zu Fuß mit der Inschrift Semper Fidelis. Das Regiment, das 100 Offiziere und weit über 4000 Mann im Kriege verloren hat, sehen Sie. So ist hier alles zusammengestellt, dicht beieinander. Die Kaserne, die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Gefallenen, das Ehrendenkmal, die Kirche, in der die Männer zu leben und zu dienen und zu sterben gelernt haben, die hier großgezogen worden sind. Alles atmet fritzischen Geist. Alles ist Preußentum. Alles ist hart eingegliedert. Jedes gehört zueinander, eine Gemeinschaft, eine Idee des Friedrichs des Großen vom Dienst und vom Dienen. Die Erregung der Massen nach dem Ankunft von Hitler flaut wieder ab. Der Reichspräsident ist noch im Wagen, im Lustgarten, die Front abgefahren von vaterländischen Verbänden. Wir werden ihn bald hier vor der Ehrenkompanie erwarten und sehen können. Lassen Sie uns in den Minuten, die uns geblieben sind, bis zur Ankunft des Reichspräsidenten hineingehen, in die Kirche einen Blick hineinwerfen, in das Kirchenschiff. Da sitzen unten die Abordnungen der nationalen Verbände, sitzen die Männer, die in hohen Ämtern des Staates oder der Wirtschaft nach dem friedrichianischen Geiste alles für die Nation zu wirken haben. Da sitzen die Vertreter der ausländischen Mächte, mancher unter ihnen, der vor 15 Jahren nicht geglaubt hat und nicht gewollt hat, dass die deutsche Nation noch einmal vor dem Grabe Friedrichs des Großen zur Sammlung antrete. Im Altar leuchtet zu uns herauf die purpurne Seidendecke mit dem eisernen Kreuz, die am 18. Januar den Feldaltar Wilhelms des I. im Schlosse zu Versailles bedeckte. Vor dem so geschmückten Altar steht der Sessel für den Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten. Hinter ihm zu seiner Seite werden der Kanzler Adolf Hitler und der Reichstagspräsident Göring sitzen. Wieder klingt und das offene Fenster herein, Tönen des Jubels, der Klang der Musik. Wir müssen hinausschauen. Der Reichspräsident, Ihre Kompanie am rechten Flügel spielt das Deutschlandlied. Deutschland, Deutschland, über alles in dieser wundervollen Stunde, in dieser Stunde der Selbstbesinnung, der ein Volk am Grabe Friedrichs des Großen ein Bekenntnis ablegt der Garde, ja, der Ehrenkompanie stehen, die rufen es ins Land, wer auf die preußische Fahne schwört, hat nicht mehr, was ihm angehört. Wer auf die Fahne der nationalen Bewegung schwört, die hier unter uns aufsteilen, Fahne des erfahrenen Stahls, hier gehört Deutschland. Deutschland. Es geht wie ein Befehl von dem Grab Friedrich des Großen aus über Deutschland. Im Krieg hat keiner etwas verloren. Die vielen Millionen Menschen, die in diesem Augenblick mit dir verbunden sind, Kraft der Sehnsucht, die sie zu einem neuen Deutschland bringt. Glauben Sie mit uns, hoffen Sie mit uns, haben Sie eine Ehrfurcht vor dieser gewaltigen Stunde. Und 10 Jahre sinken ab, die sind gewesen. Ein ist wieder Deutschland da. Da geht der alte, große Mann, aufrecht mit seinen 86 Jahren, denkt den Feldmarschallstab, nimmt die Meldung entgegen und ein Jubel, eine Begeisterung der Menschen, geht aus der Gefolgschaft, der alte.
Auf einmal wendet sich der Reichspräsident um, jubelt auf einmal, schlägt ihm entgegen und mit tief ernstem Gesichte. Jetzt geht er hinein in die Kirche.
Draußen noch singen die Menschen weiter das Deutschlandlied so erfasst von der Größe der Stunde. Die Ehrenkompanien haben gerührt.
Jetzt sammeln sich in der Kirche die Abgeordneten, nehmen ihre Plätze ein. Sie harren jedes großen Staatsaktes, der der Welt beweisen soll, dass Deutschland sich wiedergefunden hat und dass Deutschland, weil es sich wiedergefunden hat, stark ist und unbesiegbar ist und leben wird und leben muss. Von dem Ernste dieser großen Stunde. Haltet ihr Millionen deutscher Menschen, die ihr hier mit mir Kraft der Sehnsucht eurer Herzen vereint seid, die stärker ist als die Kraft der kosmischen Wellen des Weltäthers, die die Stimmen aus der Garnisonkirche zu euch tragen. Haltet die Hände wie Hindenburg, wie der Kanzler des Reiches, wie die Männer der Reichsregierung, wie die deutschen Abgeordneten. Hört, was das neue Deutschland in Ehrfurcht und Selbstbesinnung am Grabe Friedrich des Großen Welt zu sagen hat.
Durch meine Verordnung vom 1. Februar dieses Jahres löste ich den Reichstag auf, damit das deutsche Volk selbst zu der von mir neu gebildeten Regierung des nationalen Zusammenschlusses Stellung nehmen könne. In der Reichstagswahl vom 5. März hat unser Volk sich mit einer klaren Mehrheit hinter diese durch mein Vertrauen gerufene Regierung gestellt und ihr hierdurch eine verfassungsmäßige Grundlage für ihre Arbeit gegeben. Schwer und mannigfaltig sind die Aufgaben, die Sie, Herr Reichskanzler, und Sie, meine Herren Reichsminister, vor sich sehen. Auf innen- und außenpolitischem Gebiet, in der eigenen Volkswirtschaft wie in der der Welt sind schwere Sorgen zu lösen und bedeutsame Entschließungen zu fassen. Ich weiß, dass Kanzler und Regierung mit festem Willen an der Lösung dieser Aufgaben herangehen. Und ich hoffe von Ihnen, den Mitgliedern des neu gebildeten Reichstages, dass Sie in der klaren Erkenntnis der Lage und ihrer Notwendigkeit sich hinter die Regierung stellen und auch ihrerseits alles tun werden, um diese in ihrem schweren Werke zu unterstützen. Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingehende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutschen Stämme geeint hat. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das feindliche Geschlecht beseelen, möge er uns frei machen von Eigensucht und Parteizwang und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands.
Der Selbstbesinnung der deutschen Nation an der heiligen Stätte des Preußentums ist beendet. Der Geist dieser Stätte wird seine unsterbliche Kraft erweisen in dem Aufbauwerk, das die nationale Regierung erfüllen wird. Hier hat Adolf Hitler diese Arbeit symbolisch begonnen. Hier hat er der Welt gezeigt, dass Gott der große Alliierte Friedrichs bei Deutschland ist, weil Deutschland wieder mit Gott sein will.
Es steht der alte, 86-jährige Soldat mit dem jungen Reichskanzler. Den Willen und Sehnsucht des deutschen Volkstums herausgestellt hat, der legitimiert ist durch sein Frontsoldatentum, seine grenzenlose Liebe zu Deutschland und seine Sendung. Es geht Hindenburg mit Adolf Hitler.
Der Reichspräsident hat nach dem Gottesdienst eine Rundfahrt um die Stadt angetreten. Durch die begeisterten SA-Leute, die Spalier bilden, ist er hindurchgefahren. Tausende haben ihm zugejubelt. Jetzt setzt sich die Wagenkolonne Adolf Hitlers in Bewegung. Seine SS fährt jetzt in den großen Kraftwagen voraus, um ihm den Weg zu bahnen. Die Massen drängen immer weiter nach. Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit von Stimmung, wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler so gut durch das Palier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Stahlhelmer, SA-Leute, Polizei, Reichswehr, alles grüßt den Führer des neuen Deutschlands. Die nationalsozialistische Reichstagsfraktion ist schon vorher vor der Kirche angetreten. Auch sie gliedert sich in den Zug ein. An den Reichskanzler anschließt sich nun die ganze Führung der nationalsozialistischen Partei. Wir erkennen die Führer der österreichischen Bruderbewegung, den Landesleiter von Österreich. Wir sehen die Führer Ostpreußens. Aber jetzt kann die Polizei der Situation nicht mehr Herr werden. Adolf Hitler ist umringt von einer begeisterten Menschenmauer. Er kann sich selbst nicht mehr den Weg hindurchbahnen. Er muss sich Schritt für Schritt durch diese Masse hindurchkämpfen, sich hindurcharbeiten. Er kann sich dieser begeisterten Liebe und Zustimmung der Massen nicht mehr erwehren.